Die meisten Menschen lieben Geheimnisse. Und die meisten Menschen lieben auch, wenn Geheimnisse gelüftet werden. Vielleicht lieben wir es auch selber, Geheimnisse weiterzuerzählen. Vieles wird uns aber im Leben verborgen bleiben. Bei all den Informationen, die wir so bekommen und bei all diesem hast du schon gehört, wird es dennoch so bleiben, dass wir sagen müssen, nicht die Hälfte und noch weniger haben wir erfahren oder behalten, mitbekommen. Wir können das gar nicht alles fassen und ich glaube, das ist auch gut so, sonst würde unser Herz das gar nicht alles ertragen, was es alles an vielleicht auch an schlimmen Dingen gibt in dieser Welt. Aber es gibt Wahrheiten, die sollten wir auf jeden Fall wissen. Die sollte jeder Mensch kennen und kennenlernen. Es gibt Geheimnisse, die wir nie erfahren würden, wenn Gott sie uns nicht offenbart hätte, dann würden das Geheimnisse bleiben. Es gibt Geheimnisse, die Gott aber offenbart. Und wenn er seine Geheimnisse offenbart, wenn Gott uns etwas auftut, dann tun wir gut daran, wenn wir genau hinschauen und genau hinhören. Weil ich glaube, es gibt bestimmt nichts Wichtigeres. Alles, was Menschen uns erzählen mögen, wird nicht so wichtig sein als das, wenn Gott sich uns mitteilt. Ich möchte einen Vers lesen, das soll auch so der Vers für die Predigt sein. 1. Timotheus 3, Vers 16. Das kann man sich ja gut merken, allein wegen der Zahlenkombination. 3, Vers 16, kennen wir aus dem Johannes. Ich möchte bitten, wenn das möglich ist, dass wir die Elberfelder Übersetzung hier einblenden und dann auch für die Zeit der Predigt eingeblendet lassen. Ich werde auch noch andere Stellen lesen, aber das wird der Haupttext sein. 1. Timotheus 3, Vers 16 aus der Elberfelder Übersetzung. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Es ist wohl ein Christus-Hymnus, ein Loblied auf den Christus, beziehungsweise zumindest ein Auszug aus einem Hymnus, den die Gemeinde, die frühzeitliche Gemeinde, gesungen hat. Und Paulus spricht öfter über Geheimnisse Gottes, auch an anderen Stellen, die zur Zeit des Alten Testaments den Menschen, den Gläubigen, ja, verborgen waren, sogar teilweise den Engeln waren sie verborgen und sie hätten gerne etwas davon mehr erfahren und verstanden. Aber erst mit der Menschwerdung von Jesus Christus wurden einige dieser Geheimnisse Gottes gelüftet. Und Gott hat uns Menschen Einblick, seinen Kindern Einblick gegeben und auch der Engelwelt. Und hierbei geht es, heißt es, das Geheimnis der Gottseligkeit. Und dann würde man von der deutschen Grammatik eigentlich erwarten, dass es weitergeht. Das Geheimnis, das geoffenbart wurde. Aber wenn wir hier hinschauen, dann lesen wir, es ist die Rede vom Geheimnis. Und dann heißt es, der geoffenbart worden ist. Das Geheimnis, der geoffenbart worden ist. Wenn die Schüler das in der Deutscharbeit so schreiben, da gibt es bestimmt einen Fehler vom Lehrer. Aber hier ist das sehr bewusst gemacht. Das Geheimnis ist letztendlich eine Person. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Jesus Christus. Er ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Ich weiß nicht, wie lebensnah diese Predigt für uns sein wird. Als ich das zu Hause meiner Frau zum Lesen gab, die Notizen, da sagte sie irgendwie, ist das noch etwas trocken? Irgendwie spricht mich das gar nicht richtig an. Und ich sage, ja, ich habe auch die Befürchtung, dass das irgendwie zu theoretisch wird. Aber ich glaube und bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes, dass die Ausrichtung auf Jesus Christus als Herrn, dass das in uns mehr Wunsch zur Heiligung bewirken wird, als wenn wir uns sofort fragen, ja, was heißt das jetzt für mich? Und was habe ich jetzt davon? Und was soll ich jetzt machen? So wie wir das manchmal machen. Wir schlagen die Bibel auf oder ein Andachtsheft, wir lesen ein bisschen was und wir wollen einen Aha-Gedanken haben und sagen, danke Jesus, das ist die Speise für den ganzen Tag. Diese Ausrichtung auf Christus, so wie er uns dargestellt wird, so wie er den Vater offenbart, die wird in uns eine einen großen Wunsch, gottselig zu leben, bewirken. Oder gottesfürchtig, sagt auch eine andere Übersetzung, sagt das Geheimnis der Gottesfurcht. Also in Gott gegründete Frömmigkeit. Und Paulus sagt an anderer Stelle über ein anderes Geheimnis und sagt, das Geheimnis ist groß. Und er spricht da über die Ehe und über die Verbindung von Mann und Frau. Und dann bringt er etwas hinein und sagt, ich aber deute das auf Christus und auf die Gemeinde. Das Geheimnis auch hierbei der Gottseligkeit besteht letztendlich in einer Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Liebesbeziehung ist allein auf Gottes Initiative begründet. Wir lesen das ja. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Alles, was wir Gott geben können, ist nur eine Reaktion auf das, was er uns gegenüber getan hat, nämlich sich selbst zu offenbaren, sich selbst zu opfern. Jesus Christus, der Mittler zwischen Gott und Mensch, offenbart und verwirklicht das Geheimnis dieser Liebe zwischen Gott und Mensch. Menschen, die nicht in der Liebesbeziehung zu Gott stehen, für die wird dieses Geheimnis verborgen bleiben. Aber Christus offenbart das, Gott offenbart das in ihm als Person. Deswegen ist das so richtig und so muss es auch stehen, das Geheimnis, der geoffenbart worden ist und die Rede ist von Jesus Christus. Und interessant ist, wenn wir diesen Hymnus oder diese Liedstrophe, wie wir annehmen, dass es eine ist, mal so genau anschauen, dann sind das 6 Aussagen. Und dies wird immer in einer gewissen Vergangenheitsform erwähnt. Der geoffenbart worden ist, gerechtfertigt, gesehen, gepredigt, geglaubt und aufgenommen. Das ist die Passivform. Und im Prinzip stehen sich hier immer 2 Aussagen gegenüber, 2 große Gegensätze. Wenn wir mal in den Text hineinschauen, dann heißt es, der geoffenbart worden ist im Fleisch auf der einen Seite und dann gerechtfertigt im Geist. Und dann heißt es, gesehen von den Engeln, das ist so die himmlische Sicht, und dann aber gepredigt unter den Nationen, wieder das, was wir hier so erleben. Dann heißt es, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Also ich fand diese Bemerkung, ein Ausleger namens Hans Bürki hat das so bemerkt und aufgegangen. Der nimmt im Prinzip so eine Entwicklung und sagt, er beginnt beim Irdischen, beim Ersten und sagt, Christus, der geoffenbart worden ist im Fleisch, das, was wir in der Menschwerdung von Jesus Christus feiern und erleben. Und dann geht es weiter zum Himmlischen und sagt, gerechtfertigt worden ist im Geist. Und dann bleibt es in der 2. Strophe so und das heißt, gesehen von den Engeln, auch etwas, wo wir nicht so keine Berührung zunächst haben. Und dann geht es wieder abwärts zu uns, auf unsere Ebene und das heißt, gepredigt unter den Nationen. Und dann bleibt die 3. Strophe so, auch bei dem Irdischen bezeichne ich das mal, geglaubt in der Welt. Und letztendlich geht es wieder aufwärts und es heißt, aufgenommen in Herrlichkeit. So dass wir eigentlich hier das unterteilen können in diese 2 Bereiche. Der irdische Bereich ist offenbart im Fleisch, gepredigt unter den Nationen und geglaubt in der Welt. Und das, was in dem Himmelsdasein geschieht und bestätigt wird, heißt gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln und aufgenommen in Herrlichkeit. Allein diese Struktur von diesem Liedvers macht ein Geheimnis, das Geheimnis Gottes deutlich, es ist Christus selbst. Er ist der, in dem Himmel und Erde zusammengefasst werden. Er, den sowohl Himmel als auch die Erde bekennt und bestätigt, so wie wir das hier lesen. Er ist der Mittler und der Mittelpunkt von allem, was auf Erden und was im Himmel geschieht. Ich möchte uns einen Vers oder einen Abschnitt lesen, Epheser 1. Verse 9 und 10, da wird das nochmal so bekräftigt, auch von Paulus. Und er sagt dort, er hat uns ja das Geheimnis, wieder geht es um ein Geheimnis, seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, das heißt in Christus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf Erden ist, in ihm. Er sagt, er ist das Haupt und in ihm kommt alles zusammen. Unter ihm hat sich alles zu beugen, zu ihm hin sind wir geschaffen. Jesus Christus, der aus der himmlischen Herrlichkeit kam und auch dorthin zurückgekehrt ist, wir werden in den nächsten Tagen Himmelfahrt feiern, der hat hier auf der Erde eine bleibende Spur hinterlassen. Der Christus, dieser Gottes Sohn, wurde ein wirklicher Mensch. Und es heißt von ihm, er bezeichnet sich selber so, der Menschensohn. Er sagt, ich bin der Menschensohn. Die Menschen haben ihn gesehen und berührt. Seine Jünger haben ihn verkündigt. Und Menschen aus Fleisch und Blut haben an ihn geglaubt und tun das immer noch. Und so möchte ich diese einzelnen Dinge nochmal durchgehen. Zum Ersten, der geoffenbart worden ist im Fleisch. Wir lesen das in Johannes Kapitel 1, Vers 14. Da heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das lebendige Wort Gottes, Gott selbst, wo es heißt, das Wort war Gott. Er ist Fleisch und Blut geworden, einer von uns. In Titus Kapitel 2, Vers 11 schreibt auch Paulus, der so einen tiefen Einblick in die Herrlichkeit des Christus gewährt bekommen hat. Er schreibt, denn die Gnade Gottes ist erschienen und gemeint ist Jesus Christus, der Mensch wird. Die Gnade Gottes in der Person von Jesus ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Jesus Christus war ganz Mensch, obwohl er gleichzeitig ganz Gott ist. Und man muss hier sagen, das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis Gottes. Wir lesen, dass er Hunger hatte und Durst, ja sogar Angst. Wenn wir an Gott denken, können wir uns das nicht vorstellen. Er war aber ganz Mensch und deswegen hatte er das. Es heißt von ihm, dass er der Schmerzensmann ist. Er ist in allem versucht worden, so wie wir. Er litt und er starb. Und die Menschen haben tatsächlich seinen Tod festgestellt. Das war keine Inszenierung, das war keine Show. Und so für kurz, das war echt. Gottes Sohn, Jesus Christus, war einer von uns. Ich glaube, das wird uns in unserem Wunsch, fromm zu leben, oft weit mehr helfen, als zu sagen, Gott möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du glücklich bist. Solche Sätze hören wir manchmal sogar als Rechtfertigung für einen sündigen Weg. Ja, ich verlasse meine Familie, weil Gott möchte ja, dass ich glücklich bin. Und auf einmal verkehren wir die Wahrheit Gottes und machen eine Lüge daraus. Ich glaube, dieser Gedanke an den Schmerzensmann, daran, dass Jesus ganz Mensch war und genau weiß, wie das ist, Mensch zu sein, wird uns in unserem Leid, das wir vielleicht haben, wesentlich weiterbringen, gottesfürchtig zu leben und dennoch Gott zu gefallen. Gerechtfertigt im Geist, was heißt das? Eine andere Übersetzung formuliert es so, der Recht bekommen hat im Geist. Es ist ganz interessant, wir lesen in diese bekannte Formulierung, dass Jesus Christus, es ist im Philipper, meine ich, dass er das nicht als Raub sich genommen, so nebenbei geschnappt hat, Gott gleich zu sein. Das gehörte ihm, er war das. Er war Gott gleich. Und im Römer Kapitel 1, Verse 3 und 4, da beschreibt Paulus das auch sehr treffend, warum oder wie er bestätigt wurde als Gottes Sohn. Da kommt nochmal beides zusammen, Kapitel 1, Abvers 3. Da heißt es, über seinen Sohn hat Gott etwas verheißen, die Heiligen Schriften, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist nach dem Fleisch. Er spricht über Jesus und sagt, aus der menschlichen Sicht, aus unserer menschlichen Perspektive nach dem Fleisch, ist er ein Nachkomme von David, von König David. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Auferstehung der Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Also er sagt, dass Jesus Christus der rechtmäßige Sohn Gottes ist darin zum Vorschein gekommen, hat der Geist Gottes darin bestätigt, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist das Zeichen dafür, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und was immer uns die moderne Theologie oder sonst welche Menschen oder Zeitschriften rund um Ostern erzählen wollen, das ist der Beweis dafür, dass Jesus Christus Sohn Gottes und Gott selbst ist. Wenn der Tod Jesu die Bestätigung seines Menschseins ist, wie wir das eben gesagt haben, sein Sterben am Kreuz, dann ist auf jeden Fall die Auferstehung in Kraft des göttlichen Geistes die Bestätigung dafür, dass er wahrer Gott ist. Nicht menschliche Wunschträume haben den Menschen Jesus zu einem Gott gemacht, wie man uns das vielleicht vorwerfen mag. Einzig die Auferstehung hat ihn als das erwiesen, was er ist, nämlich Gott selbst. Das haben die Menschen damals nicht erwartet, dass es so kommt, nachdem sie ihn gekreuzigt haben. Und die Menschen heute können es auch nicht begreifen und sagen, das geht nicht. Das muss ein Wunschdenken der Menschen sein. Ja, er lebt weiter in unseren Herzen, so wie wir das auch über Menschen sagen, die von uns gehen. Er wird immer in Ewigkeit in unserer Erinnerung bleiben und leben. Und so sagt man, so hat Petrus dann auch über seinen Freund Jesus nachgedacht. Das ist nicht wahr. Die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten ist den Menschen nicht begreiflich. Warum? Sie verwerfen es, weil Menschen nicht von den Toten auferstehen können. Deswegen ist es ja auch die größte Bestätigung, dass Jesus Gott ist. Denn er ist auferstanden. Gestorben, weil er Mensch war. Auferstanden, weil er Gott ist. Es heißt hier, das ist ein Geheimnis Gottes, ein Geheimnis der Gottseligkeit. Wenn das eine Grundlage ist, auf der du lebst und stehst, dann wird dich das in der Heiligung wachsen lassen. Der Auferstandene wird nicht mit menschlichen Mitteln bewiesen und erkannt. Wir wünschen uns das ja manchmal. Ich habe mir das auch so vorgestellt, warum? Warum ist Jesus nicht zu Pilatus gegangen, zu Herodes, zu den Pharisäern, zu den Soldaten und hat gesagt, hier bin ich. Ihr habt mich gekreuzigt, das ist ein paar Tage her, aber hier stehe ich. Das hat er nicht gemacht. Er hat sich der nicht sichtbaren Welt offenbart. Ja, er hat sich einigen seiner Jünger, einer großen Schar seiner Jünger offenbart, aber nicht den Ungläubigen dieser Welt. Aber er hat sich der Engelwelt und der unsichtbaren Welt offenbart. Das lesen wir, und das ist der dritte Punkt. Gesehen von den Engeln. Gesehen von den Engeln. Den Nationen ist er verkündigt und gepredigt worden. Aber sich gezeigt hat er der unsichtbaren Welt. Wie gesagt, mit dem, was ich eben erwähnte, dass auch die Gläubigen, die Jünger ihn gesehen haben nach seiner Auferstehung. Das Leben des Christus und auch das Leben seiner Gemeinde, der Kinder Gottes, spielt sich nicht nur im Bereich irdischer Mächte ab. Ich glaube, das müssen wir wissen, das müssen wir glauben. Es gibt die für uns unsichtbare Welt. Und die Bibel spricht über Mächtige und Gewalten. Und sagt das im Epheserbrief, ist das erwähnt, Epheser Kapitel 3, Vers 10, warum überhaupt die Gemeinde da ist, nämlich als ein Zeichen, als ein Beweis, oder als Zeichen für die nicht sichtbare Welt. Ich lese den Vers, Epheser 3, Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige oder vielfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Es gibt die nicht sichtbare Welt und die ist für uns nicht zugänglich, aber sie existiert und unser Leben als Gläubige, auch das Leben des Christus, hat sehr wohl da irgendwo eine Berührung und auch eine Auswirkung. Kolosser 2, Vers 16, auch ein gewaltiger Vers, der auch im Zusammenhang mit der Auferstehung steht. Und da heißt es folgendermaßen, Kolosser 2, 16, nee, das stimmt nicht. Wahrscheinlich ist das 1, Vers 16. Ja. Das ist Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, hier kommt das schon. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Ich habe den Vers jetzt nicht gefunden, aber es gibt diese Formulierung, dass es heißt, dass er über die Mächte triumphiert hat am Kreuz, dass er sie öffentlich zur Schau getragen hat und bloßgestellt hat. Niemand in der sichtbaren Welt, Die Dämonen haben nicht erwartet, dass das ein Sieg des Christus ist. Und Jesus aufersteht und der Geist wird durch den Geist Gottes zum Leben erweckt oder aus den Toten auferweckt. Und das ist der Sieg. Er ist gesehen worden von den Engeln. Und hier wird nicht unterschieden, ob es Dämonen sind oder die Engel Gottes. Ich persönlich bin der Meinung, dass er sich allen offenbart hat und gezeigt hat, dass er den Sieg davongetragen hat. Diesen Sieg, dieses Evangelium der Rettung hat Gott den Menschen verkündet. Es ist nicht länger eine verborgene Weisheit Gottes geblieben. Und so heißt es ja auch in dem nächsten Punkt, gepredigt unter den Nationen. Weil die Gnade Gottes allen Menschen, für alle Menschen da ist, in Jesus Christus, deswegen sollen auch alle diese frohe Botschaft hören. Deswegen soll diese Botschaft auch alle erreichen. Und nicht nur dem Volk Israel, und das ist eins der weiteren Geheimnisse, die Paulus auch anspricht und sagt, das war vorher nicht klar. Aber jetzt hat Gott dieses Geheimnis gelüftet, dass in Jesus Christus auch die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehören, diesen Zugang zur Gnade Gottes haben. Und dass Gott aus diesen verfeindeten Parteien eins macht, nämlich seine Gemeinde. Es ist ein Geheimnis Gottes. Auch die Heiden sollen zur Gemeinde gerufen werden. Deswegen wird ihnen auch gepredigt und verkündet. Diese besondere Zeitform der Vergangenheit, also gepredigt worden, betont zum einen, dass es schon abgeschlossen ist, aber es ist wohl auch von der Grammatik her eine Zeitform, die beinhaltet, dass das jetzt noch in der Gegenwart andauert, hinein, bis jetzt hinein geschieht. Kolosser 1, Vers 23 bestätigt das nochmal, dass es schon an sich etwas Abgeschlossenes ist. Jetzt muss ich überlegen, wo ich den Anfang finde. Paulus hat immer so lange Sätze. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, sagt Paulus. Damals schon. Wir könnten sagen, ja Paulus, Moment mal, wie viele Leute haben noch nicht das Evangelium gehört? Und er sagt, das ist aller Schöpfung unter dem Himmel, überall, der ganzen Schöpfung ist das gepredigt worden. So wie die Schöpfung selbst, wir lesen das im Römerbrief, Gott die Ehre gibt und ein Zeuge ist davon. Die Sonne geht jeden Tag auf. Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. So ist das ein fortwährendes Zeugnis über unseren Herrn, über unseren Schöpfer. So wie die Sonne aufgeht, ungehindert, ob wir danach fragen oder nicht, so hat auch das Evangelium auch Kraft, unabhängig von menschlichen Fesseln, von Sünde, von Ungehorsam der Menschen, hat es Kraft, Menschen zu verändern und wird verkündigt. Paulus sagt an einer Stelle und sagt, ich bin gebunden in diesen Fesseln, aber Gottes Wort ist nicht gebunden und ist frei. Es läuft und es verändert und es geschieht. Und wir sollten uns nicht einbilden, dass das nur mit uns Menschen steht und fällt. Das Evangelium Gottes wird verkündigt. Und so wie es hier heißt, jetzt heißt es immer noch so, obwohl es nicht zu sehen ist, es ist gepredigt worden, allen Nationen. Nicht Paulus hat das Evangelium erfunden. Nicht er ist den Erlösertod gestorben. Er sagt sogar, ich bin froh, dass auf meinen Namen oder dass ich keinen getauft habe. Jesus Christus, er ist das Geheimnis Gottes, das allen Nationen verkündigt worden ist und welches immer noch verkündigt wird. Und ich möchte hier sagen, natürlich gibt es eine Dringlichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Aber bei aller Dringlichkeit, wir sollten nicht menschliche Manipulation ansetzen und sagen, los, was sitzen wir hier so faul rum? Lass uns rausgehen, die Welt da draußen braucht uns und das Evangelium. Wir gehen täglich gehen so und so viele Menschen verloren. Das mag uns vielleicht manchmal aufrütteln, aber das allein wird nicht die Verbreitung des Evangeliums fördern. Das Evangelium an sich hat Kraft und es ist verkündigt worden und geschieht immer noch. Niemand kann dringlicher sein als Gott selbst. Der will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir sind nicht barmherziger und missionarischer als Gott selbst. Niemand will sie mehr retten und lieben als er. Gottes Dringlichkeit zur Verkündigung des Evangeliums, zu der Rettung der Menschen, ist aber nicht einer treiberischen Art. Gott ruft zur Freiheit und Gott ruft zur Buße. Gott ruft zur Gnade. Menschen, die diesen Ruf erfahren, Menschen, Kinder Gottes, die frei geworden sind bei Jesus Christus, ihn kennengelernt haben, wie er ist. Ein dienender Herr, so ein scheinbarer Widerspruch. Sie werden mit einer größeren Ausdauer das Evangelium verkündigen, als die, die vielleicht ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen haben bei irgendeiner Veranstaltung. Wenn wir die Liebe des Christus geschmeckt und erfahren haben, dann wird es uns nicht kalt lassen, wenn Menschen um uns herum das Evangelium brauchen. Er ist derjenige, der auch hierbei das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Wir können keinen Glauben bewirken. Wir können auch keinen Glauben herbeiführen durch Argumente. Wir wünschen uns ja manchmal sagen, ich weiß immer nicht, wenn die mir solche Fragen stellen, dann weiß ich keine Antworten. Wir sind nicht die Anwälte des Christus, wir sind seine Zeugen. Und das, was du mit ihm lebst und glaubst, das kannst du doch sagen. Wir können keinen Glauben bewirken, aber Christus schon. Und das ist das Nächste, die nächste Grundlage dieses Geheimnisses. Es heißt, geglaubt in der Welt. Ja, die Welt kennt Gott nicht. Auch nicht Gottseligkeit oder Gottesfurcht. In Gott begründete Frömmigkeit ist ihnen fremd. Sie kennt Christus als Erlöser nicht. Und wie kann man das singen in diesem Christushymnus? Geglaubt in der Welt. Ist das nicht etwas anmaßend? Und auch hier, das Wunder des Glaubens ist so wie das Wunder der Verkündigung. Es kommt aus dem Wunder des Evangeliums. Viele Fragen haben letztendlich nur eine Antwort. Wir könnten fragen, wie kann Christus in die Welt gekommen sein? Das fragen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Wie kann Gott überhaupt Mensch geworden sein? Wie kann Gott sterben und dann wieder auferstehen? Das macht doch keinen Sinn. Wie kann Gott eine Schöpfung ins Dasein rufen mit bloßem Aussprechen eines Wortes? Das sind ja die Dinge, worüber die Menschen stolpern. Und wir haben da eigentlich kaum Beweise. Wir haben doch nur eine Antwort und die heißt in Christus, durch Christus und mit Christus. Deswegen ist er die Offenbarung des Geheimnisses Gottes. Wir haben der Welt nichts anderes zu bieten. Wir haben auch keine größere Motivation, gottesfürchtig zu leben als in dieser Welt, als die da heißt Jesus Christus. Der Menschgewordene, der gelitten hat, der gestorben ist, der aber auch auferstanden ist, der gesehen worden ist in der Himmelswelt und dahin auch aufgefahren ist. Und das ist der letzte Punkt in dieser Grundlage, die Paulus hier so betont und legt, aufgenommen in Herrlichkeit. Es war ja für ihn, wie ich schon erwähnte, kein Raub, Gott gleich zu sein. Er war Gott. Und deswegen ist dieser Platz zu Rechten des Vaters auch nur seine rechtmäßige Position. Er ist zurückgekehrt. Er ist ein wahrer Heimkehrer. Er war ja nur kurz hier als Mensch und ist dann heimgegangen, zurückgegangen zu seinem Vater. Aufgenommen, dieses Wort beschreibt in der Bibel meist die Rückkehr des Sohnes zum Vater. Und nur der steigt auf, der hinabgestiegen ist. Das erklärt Jesus einem Nikodemus in Johannes 3 und sagt, es kann nur der herabsteigen, der zuvor hinaufgestiegen ist. Ich lese das besser, sonst ist es zu frei übersetzt. Johannes 3, Vers 13. Und wir werden ja die Himmelfahrt auch feiern. Johannes 3, Vers 13, da sagt Jesus, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Und er beschreibt sich als derjenigen, der herabgestiegen ist auf diese Erde und sagt, er wird verherrlicht und erhöht werden, so wie Gott das vorhatte. Der in die Welt gekommene und in ihr gestorbene und auferstandene ist gleichzeitig der Verherrlichte, der in dieser Welt offenbart, gepredigt und geglaubt wird, unser Herr Jesus Christus. Der Glaubende und die Gemeinde erkennt anbetend dieses Geheimnis, dass Gott Menschen mit sich selbst versöhnt in Christus und vereint. Es bleibt ein Geheimnis, aber die hineingenommen werden in die Gnade Gottes, die diesen Ruf hören und nachfolgen, für die lüftet sich dieses Geheimnis. Und sie wissen, dass sie mit Christus eins gemacht sind. Christus ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Und wenn es unter uns Menschen gibt, denen der Herr diese Weisheit und diese Gabe schenkt, mal ein Lied zu schreiben, ich würde so wünschen, dass ihr diesen Text mal vertont und dass wir ihn vielleicht als Gemeinde singen. Weil es uns Menschen da so rausnimmt. Wir sind so schnell bei uns. Mir geht es schlecht. Ich habe Probleme. Gott, wo bist du? Das hat auch seinen Platz. Aber hier ist Christus im Zentrum. Und das heißt, das ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Wenn du gottselig, gottesfürchtig leben willst, dann lern diesen Vers auswendig. Dann beschäftige dich mit Jesus Christus. Dann singe Lieder, die ihn ehren und nicht dich und andere oder irgendwas in den Mittelpunkt stellen, sondern wo Christus im Zentrum steht. Sicher können wir fragen, was ist an diesem Geheimnis so neu? Das kennen wir doch schon alles. Und ich möchte abschließen mit einer Aussage, die Paulus macht, die auch an Timotheus schreibt. Das ist ja so sein geistliches Kind. Und er macht sich ja viele Gedanken um ihn. Und es ist ein begabter junger Mann. Aber er braucht viel Zuspruch und viel Hinweis und Ermutigung. Und bei allem, was wir so vielleicht kennen, an Weiterkommen, wir sind ja so verpicht auf Neues. Und wenn jemand vielleicht mit einer neuen Erkenntnis um die Ecke kommt, sind wir vielleicht schnell hellhörig. War damals auch nicht anders. Und Paulus muss warnen und sagen, Vorsicht. Wenn jemand über das hinausgeht, was ihr als Grundlage haben, dann ist das nicht fortschrittlich, dann ist das irrlehrenhaft. Und er sagt zu dem Timotheus, 2. Timotheus 3, Vers 14, das fand ich so interessant. Er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erweisung in der Gerechtigkeit, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Wenn du wachsen willst im Glauben, dann musst du wissen, was du gelernt hast. Und wenn da noch Lücken sind, müssen wir das ausfüllen. Wir müssen ein gutes Fundament haben, dass wir wissen, Jesus Christus ist Gott von jeher. In ihm ist die Welt geschaffen worden. Aber er ist Mensch geworden. Er war ganz Mensch. Das war keine Show, kein Anspiel. Er ist tatsächlich gestorben und hat bewiesen, dass er Mensch ist. Aber dann ist er auferstanden und hat gezeigt, dass er Gott ist. Er ist von der nicht sichtbaren Welt gesehen worden, aufgefahren in den Himmel. Bleibe in dem, was du gelernt hast. Und das Wort Gottes hat die Kraft, dich zu verändern. Nicht irgendwelche neuartigen Lehren. Gott segne uns dabei. Amen. Ich würde gerne noch beten, vielleicht stehen wir dazu auf. Ja, Herr Jesus Christus, dich wollen wir jetzt auch so als Gemeinde anbeten. Du bist das Zentrum allen Daseins. Du bist der Anfang, das Ziel. Du bist der Grund, warum es uns Menschen gibt. Zu dir hin sind wir geschaffen. Vergib uns, Herr, auch als Gemeinde, dass wir manchmal mit uns selbst so stark beschäftigt sind. Ja, du kennst unsere Nöte, du warst ganz Mensch und dir können wir das alles sagen. Aber wir wollen auch in dem Glauben gefestigt werden. Wir wollen wissen, welches unsere Grundlage ist. Wir wollen auf diesem deinem Wort gegründet stehen. Nicht von jedem Wind der Lehre oder von den Umständen, die heute so und morgen anders sein können, hin und her getrieben werden. Wir wollen fest sein in dir und fest werden. Schenk uns diese Gnade, Herr. Und wenn du heute Menschen rufst, weil das dein Wesen ist, du ziehst Menschen, du klopfst, das ist eine leise, keine herrschende Stimme. Und wenn es das gibt, dass heute Menschen gerufen werden zur Buße, dann schenk Gnade, dass Glaube entsteht. Amen.